Sind Orthodoxe überhaupt Christen? Die haben doch so komische Gewänder an und machen so komische Sachen. Ist das überhaupt ein richtiger Gottesdienst, was die da machen? Hat mich mal jemand gefragt. Oder in einem anderen Gespräch konnte ich verfolgen, Freikirchen sind doch eigentlich überhaupt keine Kirchen. Die haben ja noch nicht mal ein anständiges Kirchengebäude. Und was die da machen, das ist doch überhaupt kein richtiger Gottesdienst. Wer hat recht? Wer hat die Wahrheit? Die, die eine uralte Form von Gottesdienst feiern, in einer alten Sprache? Die, die eine völlig neue Form von Gottesdienst feiern, in der heutigen Sprache? Oder die, die irgendwie dazwischen sind? Pluralismus und Wahrheit ist heute das Thema. Wahrheit, darum geht es. Ich denke, Wahrheit wollen wir doch alle. Und wir wollen sie auch gerne vertreten, wenn wir sie denn einmal gemeint haben, gefunden zu haben. Aber was ist Wahrheit? Und wie funktioniert das, wenn es vielleicht auch noch andere Wahrheiten gibt? Oder kann das überhaupt sein? Darum soll es heute gehen. Zunächst, was ist Wahrheit? Das ist vielleicht eine der berühmtesten Fragen der Bibel. Was ist Wahrheit? Pilatus stellt sie im Gespräch mit Jesus. Über die Deutung wird gestritten. Die einen sagen, Pilatus fragt ehrlich und ein bisschen verzweifelt, was ist denn die Wahrheit? So als ob er schon lange auch auf der Suche danach ist und es ihm nicht gelingt, die Wahrheit zu finden. Die anderen sagen, dass er das eher etwas verächtlich gesagt hat. In dem Sinn, was soll denn überhaupt Wahrheit sein? Es gibt keine Wahrheit. Und wenn du oder irgendjemand behauptet, er hat die Wahrheit gefunden, dann kann man das nicht ernst nehmen. So viele sagen das. Und mit dieser zweiten Aussage, da wäre er gar nicht so weit entfernt von dem, was viele Menschen heute denken. Es gibt keine Wahrheit. Zumindest keine Wahrheit, die ein Mensch oder eine Weltanschauung oder eine politische Meinung für sich beanspruchen könnte. Jeder hat doch irgendwie Anteil an der Wahrheit, wenn er ehrlich ist, wenn er sich bemüht. Das ist die Meinung heute. Als Christen sehen wir das sicher ein bisschen anders. Wir kennen jemanden, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir lesen in der Bibel und wir glauben es auch, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er unser Herr ist, dass er auferstanden ist und dass er wiederkommen wird in Herrlichkeit. Wir glauben, dass Gott jeden Menschen unendlich liebt und traurig ist über jeden, der diese Liebe nicht erwidert. Das ist die Wahrheit, sagen wir. Die eine Wahrheit, Jesus Christus. Aber das kann ich freilich nicht beweisen. Das kann ich bestenfalls bezeugen. Für die meisten Menschen heute ist die Bibel bestenfalls eine Option, aber noch lange kein Beweis. Ganz anders das biblische Verständnis von Wahrheit. Wahrheit im biblischen Sinn bedeutet, dass ich mich auf etwas verlassen kann. Das hebräische Wort für Wahrheit im Alten Testament kommt von demselben Wortstamm wie die Wörter Glaube und Treue. Wahrheit im biblischen Sinn bedeutet also nicht, dass eine Aussage unbedingt mit der Wirklichkeit übereinstimmt, sondern dass man sich darauf verlassen kann, dass sie Bestand hat. Und der, der sie sagt, ist treu. Wahrheit ist das, was Menschen meinen, wenn sie sagen, du bist ein wahrer Freund oder du hast ein wahres Wort gesprochen. Letztendlich aufschließen, nahe bringen, kann diese eine Wahrheit Jesus nur einer, nämlich der Heilige Geist. Ohne den finden wir diese Wahrheit nicht. Und nicht zuletzt deswegen hat das alte Kirchenlied »O komm, du Geist der Wahrheit« seine tiefe Berechtigung. Wenn wir uns auf die Suche nach der Wahrheit machen oder anderen die Wahrheit nahe bringen wollen, dann dürfen und müssen wir das bitten. Komm, Heiliger Geist, und erkläre mir oder meinem Gesprächspartner die Wahrheit. Nur der Heilige Geist kann uns die Wahrheit bezeugen. Nur der Heilige Geist kann Glauben schaffen. Aber wie ist das denn nun im Pluralismus? Die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt dazu: Pluralismus ist ein zentrales Leitbild unserer modernen Demokratien, deren politische Ordnung und Legitimität ausdrücklich auf der Anerkennung und dem Respekt vor den vielfältigen individuellen Meinungen, Überzeugungen, Interessen, Zielen und Hoffnungen beruhen. Keine politische, religiöse oder andere Instanz darf in der Lage sein, allen anderen ihre Überzeugung aufzuzwingen. Das heißt, die prinzipielle Offenheit pluralistischer Demokratien zu gefährden. Keine Instanz darf ihre Meinung allen anderen aufzwingen. Und ich sage euch ehrlich, ich finde das gut. Wenn wir in der Geschichte des Christentums zurückschauen, jedes Mal, wenn Christen versucht haben, anderen ihre Meinung, und ich betone, die Wahrheit, aufzuzwingen, dann hat das im Desaster geendet. Und noch etwas Geistliches. Anderen die Wahrheit mit Gewalt, ob das nun körperlicher oder psychischer Gewalt ist, aufzuzwingen, entspricht in keinster Weise dem, was Jesus uns verkündigt und vorgelebt hat. Jesus ist die Wahrheit und er hat die Wahrheit verkündigt. Aber er hat sie immer offen verkündigt. Er hat dazu eingeladen, er hat darauf hingewiesen, das ist die Wahrheit. Aber er hat es jedem Hörer freigestellt zu gehen. Das muss frustrierend gewesen sein. Ich stelle mir jetzt vor, ich predige und während der Predige steht der ein oder andere auf und geht hinaus. Und die letzten fünf frage ich dann wie Jesus, wollt ihr nicht auch noch gehen? Aber das ist Wahrheit im Pluralismus. Jesus weiß natürlich, was die Wahrheit ist, dass er sie ist, dass sein Wort die Wahrheit ist. Aber er lässt es offen, auch andere Wege zu gehen. Und das halte ich für unbedingt wichtig. Aber noch etwas, was vielleicht genauso wichtig ist. Pluralismus ist nicht Beliebigkeit. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere denkt, naja, wenn jetzt jeder sagen und tun und lassen kann, was er will, dann ist das Chaos vorprogrammiert. Pluralismus braucht eine gemeinsame Grundlage. Nehmen wir die Politik. Da gibt es unterschiedliche Parteien im Bundestag, die teilweise sich völlig widersprechende Konzepte haben, wie sie denken, dass in Wahrheit Politik funktioniert, wie man die Gesellschaft gut regieren kann. Die widersprechen sich zum Teil völlig. Wir sehen, wohin das führt, wenn dann drei Parteien mit völlig widersprüchlichen Regierungsprogrammen versuchen, das Land zu regieren. Aber diese Parteien haben alle eine gemeinsame Grundlage. Sie sind überzeugt, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung das Prinzip ist, das erstrebenswert ist, um ein Land zu regieren. Schlimm wird es, wenn Parteien kommen, die diese Grundlage nicht mehr teilen. Ich erinnere mich noch, in der Schule war einmal die Frage an uns, warum spricht man denn, wenn nach einer Bundestagswahl eine andere Regierung drankommt, warum spricht man denn dann nicht von einem Umsturz? habe ich damals nicht verstanden und die Lehrerin hat dann eben erklärt, weil an der Grundlage, an dem Glauben an die Demokratie, an die Berechtigung von verschiedenen Meinungen festgehalten wird. Natürlich vertritt jeder seine Meinung und macht die auch lautstark kund und steht dahinter, aber er lebt damit zu sagen, es gibt auch andere und das kann vielleicht nicht ganz so gut funktionieren, aber auch. Was nicht sein kann, was nicht zum Pluralismus gehört, ist, wenn eine Partei auftritt und sagt, keine andere Partei hat eine Existenzberechtigung und gute Regierung ist nur, wenn alle nur noch das machen, was wir sagen. Das ist dann eine Diktatur. Ihr versteht den Unterschied, oder? Pluralismus bedeutet, ich habe meine Wahrheit und ich vertrete sie. Aber ich lasse auch stehen, dass es auch andere Meinungen gibt, die grundsätzlich gleichwertig sind. Diese gemeinsame Grundlage ist elementar. Weil sonst haben wir entweder Diktatur oder Chaos. Aber wie ist das denn dann im Glauben? Eine meiner theologisch wichtigsten Stellen, Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das, meine Lieben, ist unsere Grundlage, unser kleinster gemeinsamer Nenner. Und ich sage ehrlich, wer das nicht teilt, mit dem fehlt die Grundlage für Gemeinsamkeit. Aber wer diese Grundlage teilt, wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus Herr ist und im Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Und dann auf diesen Nenner, da geht es dann wieder weit auseinander. Da wächst ein bunter Blumenstrauß oder da zweigen viele Wege ab oder so. Und doch haben alle, die darauf stehen, auf diesem Fundament Jesus, haben die Wahrheit. Und die wird dann völlig unterschiedlich gelebt. Und ich sage euch, ich finde das gut. Und ich behaupte, dass das schon in der Bibel angelegt ist. Wir haben das vorhin so ein bisschen versucht darzustellen. Allein die vier Evangelien, warum gibt es vier? Man hätte doch das alles zusammenschreiben können, aber nein. Pluralismus in der Bibel bedeutet, es gibt einen Weg, eine Wahrheit, einen, der zum Leben führt, das ist Jesus Christus. Aber wie wir von ihm reden, wie wir ihn sehen, was uns an seiner Verkündigung wichtig ist, das ist ja schon in der Bibel verschieden. Und ich bin dankbar drum. Die Bibel ist keine Diktatur. Die vier Evangelisten haben sich wahrscheinlich nie wirklich zusammengesetzt. Aber ich finde den Gedanken spannend. Und ich bin überzeugt, selbst wenn sie sich zusammengesetzt hätten, wären sie auf keinen grünen Nenner gekommen. Warum? Alle schreiben die Wahrheit. Alle schreiben von Jesus, dass er der Weg zum Leben ist. Das ist die gemeinsame Grundlage. Aber wir haben es gehört. Markus sagt, hey, kurz und knapp, keine Faxen. Matthäus sagt, nein, wir müssen das alles verbinden mit dem Alten Testament. Das ist wichtig. Dafür haben die anderen überhaupt kein Verständnis, weil Lukas sagt, Moment, wir müssen das ganze Jüdische erstmal erklären für die Leser, die eben aus dem Heidenchristentum kommen. Und Johannes, der ist auf einer ganz anderen Ebene. Mein Lieblingsevangelium. Versteht ihr, das ist Pluralismus. Wir brauchen eine gemeinsame Grundlage und dann gibt es ganz viele Facetten. Ich bin dankbar für diese Vorlage, weil das öffnet. Es gibt auch in der Bibel durchaus unterschiedliche Schwerpunkte. Wir sind total von Paulus über Augustinus und Luther geprägt, Glaube allein aus Gnade. Wir tun uns schwer mit Matthäus oder mit Jakobus, die sagen, auf die Werke kommt es an. Das steht nämlich auch drin. Das steht daneben. Für uns ist der Fokus klar, aber wir müssen wahrnehmen, es gibt auch andere Sichtweisen, andere Schwerpunkte. was ist die Gerechtigkeit Gottes? Das ist für uns völlig klar nach Römer. Gerechtigkeit bedeutet, Jesus ist für mich gestorben und wenn ich daran glaube, bin ich vor Gott gerecht. Das ist nach dem Römerbrief die Gerechtigkeit Gottes. Wenn wir in den alttestamentlichen Propheten lesen, vor allem in den kleinen Propheten, da ist die persönliche Gerechtigkeit, spielt da überhaupt keine Rolle, schon gar nicht das jenseitige Leben. Bei den kleinen Propheten heißt Gerechtigkeit Gottes, dass alle Menschen eine Lebensberechtigung haben, dass die Reichen für die Armen sorgen und die nicht ausbeuten. Gottesdienst heißt für hier in dieser Situation, lebe Gerechtigkeit, kümmere dich um deine Nächsten. Da ist Nächstenliebe Gerechtigkeit Gottes. Das kommt uns vielleicht ein bisschen holprig vor, vielleicht schwierig. Es ist aber eine biblische Wahrheit. Nur sind wir die nicht gewohnt. Pluralismus im Glauben. Wir brauchen einen gemeinsamen Nenner, Jesus. Und dann müssen wir wahrnehmen, es gibt verschiedene Schwerpunkte, Sichtweisen und Traditionen sowieso. Mir ist das vorhin bei den Liedern aufgefallen. Da bin ich sehr dankbar um den religiösen Pluralismus oder um den christlichen Pluralismus. Ich war in Gemeinden, da wird nur Lieder von Hillsong gesungen. Das ist nett, aber irgendwo eine Engführung. Es gibt Gemeinden, auch heute noch, die singen immer noch, Entschuldigung, aus dem Reichsliederbuch. Das ist schön, aber das erschließt sich nicht jedem. Und, ja? Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Pluralismus, wenn wir einen gemeinsamen Nenner haben, ist gut, weil es die Vielfalt öffnet. Sonst wäre es alles sehr, sehr einseitig. Aber es gibt natürlich ein Problem. Das Problem der Überheblichkeit. Auf der Suche nach der Wahrheit ist es wichtig, dass ich auch meine Wahrheit finde. Und die darf ich auch vertreten. Hinter der darf ich stehen. So weit, so gut. Schwierig und falsch wird es dann, wenn ich meine Meinung nicht nur als die richtige und vielleicht auch die beste, das ist legitim, sehe, sondern wenn ich alle anderen Meinungen abwerte. Verstehst du, was ich meine? Meine Meinung vertreten heißt zum Beispiel, ich bin gerne evangelisch, weil mir es wichtig ist, das Wort im Mittelpunkt zu haben, ja? Weil es mir wichtig ist, das offen zu leben, zum Beispiel, ja? Mir ist es wichtig, in der Gemeinschaft zu sein, weil ich glaube, dass wir das gemeinsam nur schaffen, ja? Das gemeinsame Bibellesen, die persönliche Nähe, das halte ich für den richtigen, guten Weg. Schwierig wird es dann, wenn ich sage, zum Beispiel, die anderen sind doch eh alle blöd. Oder zu sagen, das ist doch eh alles Quatsch, was die machen. Ein bisschen klingt das vom Anfang an, sind Orthodoxe überhaupt Christen? Die machen so komische Sachen, das verstehe ich doch überhaupt nicht. Man könnte die Katholiken vielleicht ergänzen. Dieses Feierliche, dieses Bimborium könnte man vorwerfen. Und wenn ich dann sage, das ist doch alles Quatsch, das ist doch kein Christentum, dann verlasse ich den richtigen Weg. Ich darf sagen, ich halte das nicht für gut, weil ich für die einfachen Formen bin. Es muss verständlich sein, es muss nahbar sein. Und umgekehrt natürlich auch. Ich kann sagen, als die Christuskirche Neumarkt umgebaut wurde, waren die Gottesdienste eine ganze Zeit im Klostersaal. Und ich habe danach eine Frau getroffen, die zu mir gesagt hat, Gott sei Dank, jetzt gehe ich endlich wieder in Gottesdienst. Das war doch in dem Klostersaal, das war doch kein Gottesdienst. Da brauche ich schon eine Kirche dafür. Kann ich sagen, liebe Frau, das kann ich nicht nachvollziehen, weil im Gottesdienst ist Gottes Wort im Mittelpunkt und das Gebäude ist zweitrangig. Aber ich kann nicht zu ihr sagen, das ist doch Quatsch. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Und es gibt Leute, die sagen, ich brauche, um mich auf Gottes Wort einzulassen, einen festlichen Rahmen. Ja, gibt es. Oder ich brauche da, wenn wir jetzt an die Charismatiker denken, einen noch lebendigen Rahmen. Ja, ich muss da singen und tanzen und springen. Kann ich sagen, das ist nicht meine Art. Sehe ich nicht als notwendig an. Aber Pluralismus bedeutet, hey, solange bei dir Jesus im Mittelpunkt steht, das ist ein Weg. Nicht meiner unbedingt. Ja, ich muss das auch nicht alles teilen. Das ist auch wichtig im Pluralismus. Das bedeutet nicht, dass ich alles gleich gut finde. Aber wenn wir eine gemeinsame Grundlage haben, bedeutet das, ich muss das andere immerhin stehen lassen und sagen, es ist okay, wenn du einen feierlichen Rahmen brauchst, meinetwegen, solange Jesus im Zentrum steht. Und das gibt's. Wenn du einen super lebendigen, noch moderneren, offenen Rahmen brauchst, wenn man da noch von Rahmen sprechen kann, okay. Solange Jesus im Zentrum steht. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Pluralismus bedeutet, Respekt vor der Andersartigkeit zu haben. Und das halte ich für wichtig. Und ich sehe darin in der Bibel die Grundlage gelegt. Schlecht, falsch wird es, wenn ich meines als einzig Wahres hinstelle. Ich darf es begründet vertreten, aber ich habe es nicht nötig, andere deswegen als Quatsch hinzustellen. Ja? Keiner wird größer dadurch, dass er den anderen klein macht. Keiner wird schöner dadurch, dass er den anderen madig macht. Und keiner wird besser dadurch, dass er den anderen schlecht macht. Nein, ich habe doch für mich die Wahrheit, den richtigen Weg erkannt. Und den darf ich vertreten und sagen, was ich daran gut finde. Aber ich muss respektieren, dass es auch andere Wege gibt. Nun sind wir, die meisten, evangelisch. Wir stehen auf alle Fälle in der Tradition der Reformation. Ich habe ein Bild mitgebracht, Martin Luther auf dem Reichstag in Worms. Da war das ja auch so, eine Sache mit der Wahrheit. Gut, Pluralismus gab es damals eigentlich nicht wirklich, weil es gab eine Wahrheit und die wurde von der offiziellen Kirche vertreten. Und da kommt nun Luther und sagt, Moment, das ist falsch. Ich habe erkannt, die Wahrheit ist, es kommt nicht auf die Formen an, es kommt nicht auf die Kirche an, es kommt nicht auf meine Taten an, das war ja auch sein Schwerpunkt seiner Erkenntnis, sondern es kommt allein auf die Gnade Gottes an. Wer kann denn die vier reformatorischen Soli auswendig? Ich meine, das Lutherjahr 2017 ist jetzt ein bisschen her schon, ist da irgendwas hängen geblieben? Der Glaube, wunderbar, vielen Dank. Sehr schön, genau. Allein die Schrift, das war ja unser Schwerpunkt auch. Die Tradition spielt offiziell keine Rolle, sondern nur die Schrift. Dass sie durch die Hintertür natürlich wieder eine Rolle spielt, ist ein anderes Kapitel. Aber offiziell nur die Schrift, nur Jesus, nur der Glaube und nur aus Gnade. Da kam er und sagte, das ist die Wahrheit. Und die anderen haben gesagt, nö. Also die Mehrheit, zumindest die Macht hatten. Das Ringen um die Wahrheit ist okay. Die Sache ist die Situation hat sich verändert. Ich habe gesagt, damals gab es eine Wahrheit und die wurde von der offiziellen Kirche vorgegeben. Und weh dem, der anderes gesagt hat, das ist heute völlig anders. Und zwar auch im innerchristlichen Bereich. Das Ringen um die Wahrheit bleibt nach wie vor wichtig. Und ich halte es für unendlich wichtig, mich auch bereichernd, mich mit anderen Christen, und zwar gerade auch mit Christen aus anderen Traditionen oder Glaubensrichtungen, mich zu unterhalten. Wie empfindest du das? Und da gibt es Menschen, die sagen, ja, ich liebe Jesus, aber ich finde zum Beispiel die katholische Messe total schön. Das ist für mich der angemessene Rahmen, mich Gott zu nähern. Dann kann ich sagen, das empfinde ich nicht unbedingt so, aber ich lasse es stehen. Da kann ich mich mit Menschen unterhalten, die total von ihren Geistesgaben schwärmen. Und kann sagen, es ist schön, wenn du daraus oder deinen Glauben so lebst. Mein Ding ist das nicht. Ich kann mich mit anderen über das Taufverständnis unterhalten. Warum ist es dir denn wichtig, dass ihr nur Menschen tauft, die das selber wollen? Ja? Und warum denke ich, dass es gut ist, dass wir auch kleine Kinder taufen? das die Eltern wollen. Ihr merkt, da gibt es ganz unterschiedliche Sichtweisen. Und alle sind biblisch begründbar. Und dafür finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man respektvoll miteinander spricht. Gerade beim Taufthema kenne ich Leute, die sagen, ich finde Kindertaufe schwierig, weil da eben nicht selber entschieden wird. Das wird von außen aufgegeben. Mir ist es wichtig, dass jeder, der getauft wird, das selber will. Aber ich werde stehen gelassen. Ich empfinde es als schmerzhaft und ermüdend. Und ich versuche dann auch nicht mehr mit solchen Menschen zu diskutieren, die sagen, ja, es ist nur die mündigen Taufe gültig, alles andere ist doch Quatsch. Da kann ich nicht mehr mitreden. Ich spreche dem nicht den Glauben ab, aber ich sage, okay, da haben wir jetzt keine Gesprächsgrundlage. Homosexualität ist auch so ein Thema. Was zerfleischen sich da Christen? Und gerade welche, die fest im Glauben stehen. Das kann doch nicht sein, das ist doch alles vom Teufel. Oder du diskriminierst alle, du lässt nichts daneben stehen. Gegenseitig es zerfleischen. Und der Teufel lacht sich ins Fäustchen, wenn wir uns mit Nebensächlichkeiten zerfleischen. Ja, selbst das Thema Sexualität ist eine Nebensache. Die Hauptsache ist, Jesus ist Herr. Und da kann ich begründet Stellung beziehen. Und es ist auch gut, dass ich da in die Diskussion gehe und meine Meinung vertrete. Gott schuf sie als Mann und Frau. Aber ich darf nicht alles andere gleich niedermähen wie mit der Sense. Ich muss auch erkennen, dass es Christen gibt, die sagen, ich habe die Bibel gelesen, ich habe gebetet und ich bin zu dem Schluss gekommen, das ist richtig so. Dann kann ich sagen, ich kann das so nicht aus der Bibel lesen, aber wenn das dein Weg ist, meiner ist es nicht. Der Teufel lacht sich ins Fäustchen, wenn wir Christen uns mit Nebensächlichkeiten zerfleischen, statt gemeinsam Zeugnis zu geben. Das hat sich seit der Reformation geändert. Damals gab es im Land nichts außer Christen, offiziell. Heute werden die Christen mehr und mehr zu einer Minderheit. Und wie die dann noch öffentlich aufeinander losgehen, verlieren sie an Glaubwürdigkeit. Der Kern ist, Jesus ist Herr, Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Er ist der Weg zum Leben. Er liebt mich. Er gibt meinem Leben Sinn. Das ist der Kern. Und den sollten wir gemeinsam verkünden. Die Einheit suchen und unseren Beitrag dazu leisten. Das Wichtige dabei ist natürlich auch, dass ich rauskomme aus meiner Bubble, aus meiner Blase, dass ich mich auch mit Menschen anderer Glaubenstraditionen und Glaubensüberzeugungen mal unterhalte. Weil nur dadurch kommt ein Austausch zustande. Wenn ich mich nur mit Menschen unterhalte, die eh der gleichen Meinung ist, dann kann da nichts wachsen. Vor allem kein Verständnis. Was wichtig ist, Dialogfähigkeit üben. Dass ich weiß, was ich glaube, an wen ich glaube und wie ich das vermitteln kann. Warum ich so nicht anders glaube. Warum ich in einer landeskirchlichen Gemeinschaft bin. Warum mir die persönliche Beziehung zu Jesus so wichtig ist und nicht der Ritus. Warum es mir wichtig ist, in der Bibel zu lesen und darin heimisch zu werden. Da kann ich doch Zeuge sein. Und diese Meinung darf ich auch vehement vertreten. Aber ich kann nicht anderen, die das nicht teilen, den Glauben absprechen. Und noch eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Wenn man mit anderen Christen ins Gespräch kommt, aus völlig anderen Traditionen, dann merkt man, dass es oft mehr Übereinstimmung gibt, als man auf den ersten Blick gibt. Dass es in der katholischen, in der orthodoxen, in den Landeskirchen, in den Freikirchen, dass es überall dort Menschen gibt, die Jesus genauso lieb haben wie ich. Und das finde ich erstaunlich. Die leben das auf völlig unterschiedliche Arten, die ich vielleicht auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber das spielt keine Rolle, ob ich das nachvollziehen kann. Es ist bereichernd, in verschiedenen Feldern Glaubensgeschwister zu entdecken. Wahrheit im Pluralismus. Was geht? Was ist richtig? von der eigenen Meinung, der eigenen Frömmigkeitsrichtung überzeugt sein. Ich darf begründet sagen, ich gehe gerne in die LKG, weil mir das wichtig ist, Gemeinschaft zu leben, sich an der Bibel zu orientieren, häufig darin zu lesen und die Beziehung zu Jesus zu pflegen. Davon darf ich schwärmen, das ist okay. Aber ich kann das, oder das ist nicht okay, andere deswegen respektlos zu behandeln. Komm, so wie du das lebst, ist doch eh Quatsch. Das geht nicht. Das hat Jesus übrigens auch nie gemacht, das habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber das ist mir aufgefallen in der Recherche. Jesus war zu den Menschen, die anderes geglaubt haben und die nicht richtig geglaubt haben, liebevoll, verständnisvoll. Er hat hingehört zu den Römern, zu den Zöllnern, zu den Ehebrechern, zu den Bettlern, zu denen, mit denen niemand Kontakt haben wollte. Da war er offen, hat zugehört, hat ihn mit ihnen auf Augenhöhe geredet. Und ja, Jesus sagt nach meiner Recherche zweimal, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht. Aber zu wem sagt er das? Zu den Frommen. Zu denen, die korrekt geglaubt haben und alle anderen spüren haben lassen, dass sie nicht korrekt glauben. Zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und bitte dich mal darüber nachzudenken. Was geht von seinem eigenen Glauben begeistert sein und davon schwärmen? Das ist in Ordnung, das ist wichtig. Was nicht geht, ist anderen den Glauben abzusprechen. Wer bin ich, dass ich sage, wenn du so Gottesdienst feierst, dann glaubst du nicht. Wenn du diese Überzeugung hast, ja, dann kannst du doch kein Jünger Jesu sein. Bin ich Gott? Was maß ich mir an? Was geht, was gut ist, für den eigenen Glauben werben, Menschen einladen und sagen, hey, ich liebe Jesus, ich möchte dich einladen und ich halte diese Gemeindeform, Glaubensform, Gottesdienstform für die optimale. Was nicht geht, anderen schlecht zu machen. Es gibt in der Bibel die eine Stelle, wo Jesus sagt, was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders? Da sind wir schnell dabei. Mit dem Zinnober, den die katholische Kirche betreibt, das kann doch kein richtiger Glaube sein. Wenn Charismatiker rumspringen und hüpfen, das kann doch kein richtiger Glaube sein. Die Sache mit dem Missbrauch, die Sache mit den Glaubensüberzeugungen. Ja, wir finden mit Wonne Splitter in den Augen unserer anders konfessionellen Geschwister. Aber den Balken in unserem Auge, den übersehen wir. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir da ein bisschen Demut auch lernen. Das heißt nicht, dass wir feige sein sollen, ja? Vertritt deine Meinung, das ist gut. Deine Glaubensart, mach dafür Werbung. Schwärme davon, wie schön das ist, Jesus zu kennen, ihm näher zu kommen, ihm in der Bibel und in den Gottesdiensten zu begegnen im Gebet. Aber lass den anderen mit seiner Meinung und seiner Erfahrung stehen. Such immer den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und wenn der Jesus ist, dann sage ich mal flapsig, dann ist alles gut. Und noch etwas, in unserer Zeit wird es immer wichtiger zu überlegen, wo können wir gemeinsam Zeugnis geben, über alle Unterschiede in den Glaubensfragen und in der Tradition hinweg. Wo können wir gemeinsam Zeugnis sein in einer Welt, die immer weniger von Jesus weiß und wissen will? Wo ergänzen wir uns vielleicht? Ja? Ich bin froh, dass es Konfessionen mit völlig unterschiedlichen Gottesdiensttraditionen gibt. Auch wenn ich denke, dass unsere sehr passend, hilfreich und brauchbar ist. Und schön. Und natürlich gibt es auch Sachen, wo ich herausfinde, okay, wir haben Jesus als Herrn, aber in den Punkten, das ist gerade in ethischen Fragen vielleicht, oder man sagt, da stehen wir halt nebeneinander. Ja, wie die vier Evangelien. Die reden alle von Jesus, aber sie sind auf keinen grünen Zweig gekommen, gemeinsam. Wahrheit und Pluralismus. Das Erste und Wichtigste, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott außer durch ihn. Das Zweite aber, auf dieser Grundlage, deine Meinung ist eine Meinung unter vielen. Und das Dritte, die Bibel ist ein Vorbild an Pluralismus. Eine gemeinsame Grundlage, aber viele, viele verschiedene Wege, Sichtweisen und Auslegungen davon. Amen. Wir beten. Danke, Jesus, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass wir dir nicht egal sind, dass du für uns gestorben bist, um uns den Weg zu Gott freizumachen. Danke, Vater im Himmel, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du ein naher Gott bist. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns den Glauben erschließt, dass du den Glauben bringst und dass du so viele Formen davon geschaffen hast. Bitte schenk uns immer wieder Respekt und Liebe, wenn Menschen anders denken und glauben als ich. Aber schenk uns auch Mut und die richtigen Worte, dass wir dich bezeugen. Amen.